Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96.6. Am Mikrofon Pia Eschenbach. Die heutige Sendung ist der zweite Teil der Ausgabe zum Thema der Demokratie, Aktivismus, Protest und Wandel. Nach dem einschneidenden Ereignis der Pandemie wurde die Demokratie ganz schön auf die Probe gestellt. Aber wie ist denn dann eigentlich der aktuelle Zustand der Demokratie? Die Ergebnisse der Studie des Internationalen Instituts zur Förderung von Demokratie und Wahlhilfe veröffentlicht im November 2021 einen Überblick über die Lage der Demokratie weltweit. Das Fazit: Die Zahl der Länder, die sich weg von einer demokratischen Regierungsform bewegen, haben sich im vergangenen Jahrzehnt verdoppelt. Und auch die Zahlen der hybriden Regime, also wo es gar keine fairen Wahlen gibt, hat zugenommen. Etwa 57% der Weltbevölkerung leben in Demokratien. Der nächste Beitrag geht da nochmal genauer drauf ein. Im Internet kursiert ein Video einer motivierten Aerobic-Trainerin im neonfarbenen Trainingsdress. Der Schauplatz ihrer Trainingseinheit ist eine große Straße in der Hauptstadt Myanmars, Naypyidaw. Sie tanzt mit Atemschutzmaske zu Technobeats, während hinter ihr ein Militärkonvoi über die gesperrte Straße rollt. Das Ziel soll das Parlament sein. Ein Video, das einen durch die zappelnden, etwas amateurhaften Bewegungen der Instruktorin beinahe zum Schmunzeln bringen würde, wären die Hintergründe nicht so verheerend ernst.
In Myanmar hat sich das Militär nach Jahren vorsichtiger Demokratisierung zurück an die Macht geputscht. Führende
In der Nacht vom 1. auf den 2. Februar 2021 hat sich das Militär Myanmars an die Macht geputscht. Sie nehmen ranghohe PolitikerInnen fest, darunter auch die demokratisch gewählte Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Fernseh- und Internetanschlüsse werden gesperrt. Dann die Bekanntgabe des Militärs, ein Jahr Notstand, um einen möglichen Wahlbetrug der Regierungschefin und ihrer Partei zu überprüfen. Nachdem die Kandidatin Aung San Suu Kyi die Wahlen im Herbst 2020 deutlich für sich entschieden hatte, wurde ihr nun von den Militärs millionenschwerer Wahlbetrug vorgeworfen. Das Ganze ohne jegliche Beweise. In den darauffolgenden Tagen verhängt das Militär das Kriegsrecht. Es folgen Proteste mit Todesopfern, massenhaft Festnahmen, Mord, Folter, Entführung. Was für die BürgerInnen Myanmars so hoffnungsvoll nach einem Weg in Richtung Demokratie aussah, ist innerhalb einer Nacht zu heißer Luft verpufft. Etwa 70% der Weltbevölkerung leben in Ländern, die entweder nicht demokratisch sind oder sich in eine solche Richtung bewegen. Dabei leben gerade mal 9% der Weltbevölkerung in high-performing, also sehr starken und stabilen Demokratien. Auch Deutschland gehört da dazu. Das berichtet der Global State of Democracy Report, eine Studie, die über den aktuellen globalen Stand der Demokratie Aufschluss gibt. Ausschlaggebend für den prekären Zustand der Demokratie, unter anderem die Corona-Pandemie. Sie beeinflusste von 2020 bis 2022 fast alle gesellschaftlichen Bereiche. Viele Regierungen weltweit sahen sie als Berechtigung dafür, in die demokratischen Grundrechte der Bevölkerung einzugreifen. Und selbst demokratisch gewählte Regierungen wenden laut Bericht zunehmend autoritäre Praktiken an.
In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban nach ihrem schnellen Vormarsch die Macht übernommen. Inzwischen kontrollieren sie auch Kabul bis auf den Flughafen.
Mit der Machtübernahme der Taliban Mitte August 2021 ist auch in Afghanistan die Hoffnung auf die demokratische Regierungsform gestorben.
Gestern Abend hatten die Taliban den Präsidentenpalast der afghanischen Regierung eingenommen. Zuvor war der demokratisch gewählte Präsident Ghani aus dem Land geflohen. Seinen Platz nahmen demonstrativ die Islamisten ein. Die Taliban-Führung rief kurze Zeit später den Sieg aus, der Krieg sei vorbei. Nach wochenlangen Kämpfen würde nach der Eroberung Kabuls nun Frieden im Land einkehren.
Es sind Ereignisse wie diese, die die bescheidenen Ergebnisse zum Zustand der Demokratie weltweit prägen. Als besonders alarmierend kennzeichnet der Global State of Democracy Report die demokratischen Rückschritte in Brasilien und Indien, zwei der größten Länder der Welt, die vor allem einen großen Teil der Weltwirtschaft einnehmen. Ausschlaggebende Gründe, durch die die demokratischen Rückschritte befeuert werden, finden sich in Korruption, Diskriminierung und Unterdrückung, Wahlbetrug, Angriffe auf JournalistInnen und Medien, Verfolgung von MenschenrechtlerInnen, Desinformation, wachsende soziale Ungleichheit. Die Liste ist lang. Besorgniserregende Zustände auch bei EU-Mitgliedstaaten. Bereits existierende Demokratien, die sich zumindest als solche bezeichnen, wie Polen, Slowenien oder Ungarn, schränken Grundrechte wie die Gewaltenteilung ein. Und auch in der ältesten Demokratie der Welt ist das demokratische Fundament am Bröckeln.
Wir geben nicht auf, keine Zugeständnisse. Wer betrogen wird, akzeptiert keine Niederlage. Der Kongress muss diesen ungeheuerlichen Angriff auf unsere Demokratie abwehren. Und danach marschieren wir, und ich werde dabei sein zum Kapitol.
Die USA erlebt mit dem Infragestellen der Wahlergebnisse Donald Trumps und seinem Aufruf zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 einen tiefen Einschnitt in ihre demokratische Standhaftigkeit.
Denn mit Schwäche werdet ihr euer Land niemals zurückerobern. Ihr müsst Stärke zeigen. Wir werden kämpfen, auf Teufel komm raus. Denn wenn ihr das nicht tut, werdet ihr kein Land mehr haben.
Mit autoritären Praktiken wie die Unterdrückung und Inhaftierung Andersdenkender, beziehungsweise die gezielten Angriffe auf Regimekritiker wie den Giftanschlag auf Kremlgegner Alexei Nawalny, taucht auch Russland in der Studie als nicht demokratisch auf. Zu diesem Zeitpunkt war der Angriffskrieg durch Russland auf die Ukraine noch nicht geschehen. Welche Entwicklungen totalitäre, diktatorische, autoritäre Regierungsformen nehmen können, bekam die Welt im Anschluss demonstriert. Kevin Kensis-Zamora ist Generalsekretär des Internationalen Instituts zur Förderung von Demokratie und Wahlhilfe. Er nennt Gründe für den Rückgang der Demokratien.
Desinformation, Korruption, wachsende soziale Ungleichheit spielen eine Rolle. Aber auch, dass viele Menschen den Glauben verlieren, dass Demokratien schnell die wirklichen Probleme für die normalen Leute lösen können.
Hat die Demokratie also ein Imageproblem? Nun, so ganz aussichtslos ist die Sache dann auch wieder nicht. Es ist richtig, dass die zunehmend autoritäre Welt das Überleben demokratischer Normen immens bedroht, wenn nicht in einigen Fällen sogar erstickt hat. Auf der anderen Seite erkennen ebenso viele BürgerInnen, dass politische Grundfreiheiten nur dann überleben werden, wenn sich die Demokratie anpasst und neu belebt wird.
The organizers say we are over 60.000 people here today. And this is what democracy looks like.
Die Hoffnung dabei sind die jungen Leute, die neuen Generationen, die vor großen Herausforderungen stehen. Das war eine kleine Zusammenfassung über den aktuellen Zustand der Demokratie weltweit. Das hier ist der Campusfunk von Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Hier zu hören jetzt Another Brick in the Wall von Pink Floyd. Pink Floyd mit Another Brick in the Wall hier im Radiomikro Europa. Passend zum Thema der heutigen Sendung habe ich mich auf den Weg gemacht und wollte mal von den TübingerInnen wissen, was sie denn mit dem Begriff Demokratie verbinden.
Für mich bedeutet es, in der Demokratie zu leben, dass ich mich frei äußern kann, meine Meinung ausdrücken kann, mich politisch betätigen kann.
Dass die Abläufe in einer Demokratie transparent sind und ich somit nachvollziehen kann, was Amtsträger machen und entscheiden.
Dass meine Stimme zählt, dass die Stimme der anderen so viel zählt wie die meinige.
Ich finde auch Toleranz und Inklusion sehr, sehr wichtig.
Rechtssicherheit, Schutz von Minderheiten.
Das Leben in einer vielfältigen und pluralen Gesellschaft, in der Minderheiten und marginalisierte Gruppen geschützt werden und ein solidarisches Miteinander herrscht.
Ich finde, es ist sehr oft sehr schwer, auch wenn man allen Menschen irgendwie mit Würde und Fairness gegenübertreten möchte, das dann auch zu tun und nicht anhand von Herkunft oder Bildungsstand oder politischen Einstellungen oder so schon voreingenommen zu sein. Das bedeutet Demokratie für mich, irgendwie auf den anderen offen und fair zugehen und dann gemeinsam einen Weg, ja, in die Zukunft finden.
Dass ich auf die Straße gehen kann, dazu zählt dann natürlich auch, dass die Presse ja nicht zensiert wird und frei berichten kann.
Und auch allen die Chance gibt, mitzureden.
Ich sehe es auf alle Fälle als sehr großes Privileg an, in einer Demokratie wohnen zu dürfen. Und es gibt mir Sicherheit zu wissen, dass unser Staat demokratisch ist.
Die TübingerInnen dazu, was es für sie bedeutet, in einer Demokratie zu leben. Bevor es hier gleich die Fortsetzung des Interviews mit Dr. Joachim Lerchenmüller von der Amnesty International in der Ortsgruppe Tübingen gibt, spielen wir noch einmal einen Musiktitel, und zwar von Tupac und Talent Changes. Bis gleich bei Radio Mikro Europa.
No changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, killing, he's a hero. Get it to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Just the way it is. Things will never be the same.
Never be the same, yeah, yeah, yeah. Oh yeah.
That's just the way it is. Oh yeah.
See no changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racist. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white, it's more tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real, time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a G today,
but you made it in a sleazy way. Sell it back to the kid,
I gotta get paid.
But hey, well that's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Hear me.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat,
Let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pips smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped. And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Rat-a-tat-tat-tat-tat.
That's the way it is. That's just the way it is.
Oh yeah.
Rat-a-tat-tat-tat. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
You're my
life.
You're my brother, you're my sister.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Something will never change.
Changes von Tupac und Talent. In der letzten Ausgabe der Sendung über die Demokratie habe ich bereits mit Pädagoge, Redakteur und Menschenrechtsaktivist Dr. Joachim Lerchenmüller von der Amnesty International über Arbeit und Recherche bei der Amnesty hier in Tübingen gesprochen. Mit dem Interview soll es jetzt hier auch gleich weitergehen und ich wollte von ihm wissen, wie man denn ganz konkret trotz der räumlichen Distanz Druck auf die Regierungen und deren Menschenrechtslage aufbauen kann.
Das funktioniert auf zwei Wegen oder auf mehreren Wegen. Ein Weg ist ganz klar, politische Kontakte zu nutzen. Also wir haben den Vorteil, hier in einer parlamentarischen Demokratie zu leben, die ganz gut funktioniert. Und das heißt, jedes Amnesty-Mitglied hat eben auch die Möglichkeit, sich an lokale und nationale Abgeordnete zu wenden, darum zu bitten, ich als dein Wähler, deine Wählerin, möchte, dass du dich engagierst zu diesem Thema oder in diesem Fall und dass du dich bei der Botschaft meldest oder dass du parlamentarische Kontakte zum Beispiel zum saudischen Parlament nutzt, die du möglicherweise hast als Mitglied einer interparlamentarischen Delegation oder als Mitglied des Menschenrechtsausschusses oder des Auswärtigen Ausschusses, um dich zum Beispiel vor Raif Badawi, diesen saudischen Blogger, engagieren und für dessen Freilassung einzusetzen, der vor über 10 Jahren inhaftiert wurde, zu einer Prügelstrafe und Haftstrafe verurteilt wurde und für den sich Amnesty International und andere Menschenrechtsorganisationen über all die Jahre hinweg konsequent eingesetzt haben, um seine Freilassung zu erwirken, was jetzt dieses Frühjahr tatsächlich geschehen ist. Er wurde freigelassen, darf allerdings Saudi-Arabien nicht verlassen. Das heißt, er ist nach wie vor von seiner Familie getrennt, die mittlerweile in Kanada lebt. Aber wie gesagt, dieser politische Druck, politische Kanäle nutzen, ist eines. Das andere ist eben wirklich Leute nach wie vor, möglichst viele Leute dazu zu kriegen, per E-Mail oder per Brief oder per Postkarte, sich an die Botschaften oder direkt an die Regierungen dieser Staaten zu wenden, um sich für die Freilassung oder Hafterleichterungen einzusetzen. Und es ist in der Tat immer noch so, obwohl diese Aktionsformen seit Jahrzehnten laufen, dass es einen Unterschied macht, bei Regierungen, ob eben über Jahre hinweg eine substanzielle Anzahl an Briefen immer wieder ankommt, um sich konkret für eine Person einzusetzen oder ob das nicht der Fall ist. Gerade auch im Zeitalter von E-Mail und Massenpetitionen und ist es trotzdem so, dass diese traditionelle Form, ich schreibe eine Postkarte oder ich schreibe einen Brief oder eben auch eine E-Mail, das wirklich einen Unterschied macht. Das ist das eine. Und das andere, eine andere Möglichkeit, die genutzt wird, ist eben wirklich vor Ort einfach Bewusstsein zu schaffen, dass jede Ortsgruppe oder einzelne Mitglieder von Ortsgruppen sich für einzelne Fälle sehr engagieren, mit anderen Menschen zusammen. Hier in Tübingen gab es über 10 Jahre hinweg die Raif Badawi Mahnwache jeden Samstagmorgen in Tübingen auf dem Holzmarkt oder Marktplatz. Hat man sich versammelt und hat eben an die Tübinger Öffentlichkeit darauf hingewiesen, dass Raif Badawi nach wie vor in Haft ist und dass seine Freilassung nach wie vor gefordert wird. Und sowas über viele Jahre hinweg konsequent durchzuhalten, generiert natürlich einfach auch vor Ort Öffentlichkeit und damit natürlich auch wieder Druck, der sich auszahlt im Sinne von, oder Aktionsbereitschaft, die sich auszahlt im Sinne von E-Mails, Briefen oder eben Kontakte zu lokalen und nationalen Politikern.
Das bedeutet, das Zutun von jeder einzelnen Person hat einen Impact.
Genau, und das ist halt das Tolle an Amnesty. Jeder, der sich bei Amnesty engagiert, kriegt die Wirksamkeit seines Handelns 1:1 mit. Weil wenn ich an einem Stand stehe und mit Leuten ins Gespräch komme und die anschließend ihren Namen und ihre Adresse und ihre Unterschrift unter eine Kampagne setzen und damit eben sich für die Freilassung eines politischen Gefangenen oder einer Gefangenen einsetzen, dann habe ich unmittelbar was erreicht.
Dr. Joachim Lerchenmüller von der Amnesty International Ortsgruppe Tübingen über die verschiedenen Wege, gegen Menschenrechtsverletzungen vorzugehen.
Yeah.
Twisted Sister mit We're Not Gonna Take It. Hallo zurück bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Ich hatte Menschenrechtsaktivist Dr. Joachim Lerchenmüller zum Interview zu Gast und habe mal mit ihm über den aktuellen Zustand der Demokratie gesprochen.
Okay, ich möchte jetzt gerne noch mit Ihnen einen Blick auf die Lage der Demokratie im Allgemeinen, also weltweit, beziehungsweise auch in Deutschland schauen. Und zwar hat sich die Zahl der Länder, die sich weg von einer demokratischen Regierungsform bewegen, im vergangenen Jahrzehnt verdoppelt. Das hat das Internationale Institut zur Förderung von Demokratie und Wahlhilfe publiziert in einer Studie, die ist letzten Herbst erschienen, haben Sie bestimmt auch mitbekommen. Und in Deutschland zeigt die Umfrage des Allensbach-Instituts vom April, dass fast ein Drittel der BundesbürgerInnen angibt, in einer Scheindemokratie zu leben. Da muss man jetzt dazu sagen, dass die Daten der beiden Studien während der Pandemie erhoben wurden, was sicherlich auch einen erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse hatte. Erstmal jetzt die Frage an Sie, wie schätzen Sie die Ergebnisse ein und müssen wir uns denn jetzt Sorgen machen?
Ich glaube, Demokraten und Republikaner sollten sich immer Sorgen machen. Also Republikaner im Sinne von Anhängern der Staatsform Republik im Unterschied zu Monarchie oder anderen Staatsformen. Einfach deshalb, weil keine dieser Systeme, die wir etabliert haben, von sich aus erhalten bleiben wird. Demokratie ist etwas, was immer wieder errungen und bewahrt werden muss. Und nur weil es einmal erfolgreich erkämpft wurde oder man es einmal erfolgreich als Geschenk erhalten hat, wie die Deutschen nach 1945, heißt nicht, dass man immer eine demokratische Gesellschaft bleiben wird. Und das heißt auch nicht, dass die Staatsform weder in ihrer äußeren Form noch in ihrem inneren Gehalt immer so bleiben wird. Und insofern ist aus meiner Sicht und aus Sicht von Amnesty International etwas wie Demokratie, Menschenrechte, Gleichberechtigung, etwas, was immer aktiv erhalten werden muss. Und genau deshalb braucht es zivilgesellschaftliches und ehrenamtliches Engagement, nicht nur bei Menschenrechtsorganisationen, sondern im politischen Bereich, im ökologischen Bereich, im sozialen Bereich, überall dort, wo Menschen sich engagieren für Themen, die ihnen wichtig sind. Überall dort lebt Demokratie und sie muss leben im Sinne von aktiv. Es müssen Menschen aktiv sein und sich aktiv einsetzen und nur so kann Demokratie bewahrt werden. Und wenn man sich darauf verlässt, dass man hier eine demokratische Form gefunden hat und alle 4 Jahre wählen zu gehen im Zweifel reicht oder es auch reicht, wenn dann nur noch 60 oder gar 50 oder 40% der Wahlberechtigten wählen gehen. Wer sich darauf zurückzieht, der hat eigentlich die Demokratie schon halb verkauft und verraten.
Und wenn Sie sagen, jeder Einzelne muss aktiv sein, wie kann ich mich einbringen? Wie kann ich aktiv sein, meinen Teil dazu beitragen?
Also in der parlamentarischen Demokratie oder repräsentativen Demokratie, die wir haben, gibt es ganz klar das Angebot, sich in den politischen Parteien zu engagieren. Das ist eine Möglichkeit, aber eben bei weitem nicht die einzige und manchmal auch nicht die effektivste Art, sich zu engagieren für die Demokratie. Es sind die zivilgesellschaftlichen Organisationen, es sind aber auch die sozialen Bewegungen wie Fridays for Future, um jetzt einfach nur eine aktuelle zu nennen, die unglaublich wichtig sind für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft, weil sie einfach auch Themen in den öffentlichen Diskurs tragen, die von alleine diese Prominenz nicht erhalten würden.
Ja, sehe ich ein. Und wie erklären Sie sich die Skepsis an der Demokratie? Woher kommt das?
Sie haben zu Recht erwähnt, dass die Umfrage in Zeiten der Pandemie erhoben wurde. Und die Pandemie ist natürlich auch sowas wie ein Schnelltest auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gewesen, weltweit. Und auch innerhalb der bundesdeutschen Gesellschaft. Insofern kann ich schon nachvollziehen, dass Teile der Gesellschaft die Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten und der Grundrechte, die stattgefunden hat in den letzten 2,5 Jahren, als problematisch empfinden. und sagen, das kann ja eigentlich nicht sein, dass eben letztlich ein Infektionsschutzgesetz, das irgendwann mal verabschiedet wurde, das eigentlich keiner auf dem Schirm hatte, außer Spezialisten, plötzlich die rechtliche Grundlage bilden kann, per einfachen Mehrheitsbeschluss im Parlament, um Grundrechte aus den ersten 20 Artikeln des Grundgesetzes außer Kraft zu setzen. Ich glaube, wenn man Menschen, auch politisch interessierte Menschen, vor Ausbruch der Pandemie gefragt hätte, und auf welchem Wege und unter welchen Bedingungen es möglich ist, in der Bundesrepublik Grundrechte einzuschränken, dann hätten die, die sich ein bisschen auskennen, vermutlich auf die sogenannte Notstandsgesetzgebung aus den späten 60er Jahren verwiesen, die aktiviert werden muss, um Grundrechte einzuschränken. Aber dass sowas wie ein Infektionsschutzgesetz ausreicht, das zu tun, das hatte, glaube ich, wie gesagt, außer ein paar SpezialistInnen niemand auf dem Schirm. Und das ist schon auch aus menschenrechtlicher Sicht durchaus eine bedenkliche Entwicklung gewesen, zu sehen, wie einfach ist es, eben doch auch in einer funktionierenden Demokratie Grundrechte einzuschränken und zum Teil außer Kraft zu setzen. Und es war eben auch interessant zu sehen, wie die einzelnen Regierungen in zum Beispiel jetzt der Europäischen Union darauf reagiert haben. Also jemand wie Viktor Orban, der das zum Anlass nimmt, sich ein Ermächtigungsgesetz verabschieden zu lassen im ungarischen Parlament, das der Regierung vollkommene Handlungsfreiheit bot und bis auf Weiteres ohne zeitliche Beschränkung einfach das Parlament sich selbst ausgeschaltet hat, über Maßnahmen, die die einzelne Landesregierung, wie zum Beispiel hier in Baden-Württemberg, die Landesregierung erlassen hat mit dem nächtlichen Ausgangsverbot ab 20 Uhr, was andere Bundesländer so nicht hatten und wo dann aber eben die Klage einer einzelnen Tübinger Bürgerin ausgereicht hat, um vor dem Landesverfassungsgericht oder Landesgerichtshof eben klarzustellen, das ist keine verhältnismäßige Maßnahme und das verstößt gegen die Landesverfassung. Und insofern war diese Pandemie schon auch ein Schnelltest auf die Funktionsfähigkeit von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und diesen Test haben manche Regierungen oder manche Systeme bestanden. Und da würde ich das Deutsche dazu zählen. Bin persönlich schon der Meinung, dass Bundesregierungen und Landesregierungen mit einzelnen Maßnahmen klar überreagiert haben und dass die Geschwindigkeit, mit der auf Ministerpräsidentenkonferenzen die Einschränkung von Grundrechten diskutiert wird, für mich als Menschenrechtsaktivist schon erschreckend war. Also auch dieser Gewöhnungseffekt, mit welcher Selbstverständlichkeit ist das jetzt Gegenstand politischer Verhandlungen zwischen 16 Regierungschefs und der Bundesregierung, um zu sagen, ja, hier Versammlungsfreiheit bleibt weiter ausgesetzt oder wir verhängen jetzt ein Ausgangsverbot nach 20 Uhr oder eben nicht. Die Selbstverständlichkeit, mit der Politiker bereit waren, darüber zu diskutieren und diese Entscheidungsmacht für sich zu reklamieren, die finde ich schon bedenklich. Und genau deswegen eben nochmal dieser Hinweis darauf, Demokratie gibt es nur, solange Menschen sich aktiv dafür einsetzen. Und das bedeutet eben auch, im Zweifel gegen eine Parlamentsmehrheit vor Gericht zu ziehen oder gegen eine Regierungsverordnung vor Gericht zu ziehen und darauf zu vertrauen, dass der Rechtsstaat funktioniert. Und in Deutschland und anderen EU-Mitgliedern hat sich gezeigt, der Rechtsstaat funktioniert. Da wurden eine ganze Reihe von Maßnahmen jetzt in der Pandemie gekippt durch Gerichte, aber es zeigte sich eben auch, dass andere EU-Regierungen, und ich nenne jetzt einfach nochmal als abschreckendes Beispiel Ungarn, aber zum Teil auch Polen, die Pandemie im Zweifel eher genutzt haben, um die Regierung und auch die Macht der regierenden Partei oder Parteien nochmal zu stärken.
Und haben Sie dann in Bezug auf die Pandemie und die Arbeit bei Amnesty auch eine Verschiebung des Fokuses der Wahrung der Menschenrechte feststellen können? Also wurden die Themen plötzlich andere?
Also innerhalb unserer Redaktionsgruppe gab es durchaus kontroverse Diskussionen darüber, zum Beispiel, ob es einen Beitrag im Anklagenheft geben soll, dass sich mit der Einschränkung der Grundrechte im Zuge der Pandemie beschäftigen soll oder nicht. Und da wurden einfach, also zeigt sich halt auch, eine Amnesty-Anklagenredaktion ist letztlich nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Glücklicherweise, wäre ja schlimm, wenn es anders wäre. Aber da gab es eben VertreterInnen, die ganz klar gesagt haben, nee, es geht hier um den Schutz der Gesundheit. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Gut. Und das ist klar Regierungsauftrag. Dahinter steckt auch ein Menschenrecht. Ja, das Recht auf Gesundheit und körperliche Unversehrtheit. Und die Regierung hat in einer Pandemiesituation das Recht und die Pflicht, meine individuelle körperliche Unversehrtheit zu schützen. Und deswegen ist der Eingriff in bürgerliche Freiheiten und Grundrechte gerechtfertigt. Und es gab andere Stimmen innerhalb der Redaktion, die eben ganz klar gesagt haben, ja, aber das muss alles kritisch beleuchtet werden und es muss und darf auch hinterfragt werden. Ja. Und da, das war schon eine Situation, wo es zum ersten Mal seit längerer Zeit wirklich auch wieder klar kontroverse Diskussionen gab. Und das ist gut so. Also ich beklag mich darüber gar nicht, sondern ich würde mir es im Zweifel eigentlich noch öfter wünschen, dass wir wirklich auch in streitiges Diskutieren kommen, denn auch das ist Demokratie und davon lebt Demokratie.
Und wie ist die Diskussion ausgegangen? Kam am Ende was im Heft dazu?
Ja, wir hatten einen Beitrag im Heft darüber und hatten eben dann klargelegt, was die inhaltlichen Schwerpunkte dieses Beitrages sein sollten, so wie wir das eigentlich immer machen, dass wir das vorab kommunizieren. Und in dem Moment, wo es konkret wurde, wo man dann eben wirklich sagen konnte, in diesem Beitrag soll es um X, Y und Z gehen. In dem Moment ist die Kontroverse deutlich runtergekocht. Und auch das zeigte sich halt, je allgemeiner und genereller und pauschaler ich über ein Thema diskutiere, desto kontroverser werden die Positionen oder sind die Positionen. Und je konkreter ich dann aber wirklich werde, desto mehr gibt es einfach auch Möglichkeiten, dann wieder einen Konsens zu finden. Und es war dann, dieser Beitrag war dann vollkommen unstreitig innerhalb der Redaktion. Und es konnten auch wirklich alle dahinter stehen.
Dr. Joachim Lerchenmüller zur Frage, wie man eine Demokratie denn aufrechterhält und was man selbst dafür tun kann. Bevor es hier mit einer Doku-Empfehlung meinerseits weitergeht, spielen wir erstmal Musik, und zwar Freedom von Beyoncé featuring Kendrick Lamar.
Themselves. Ten Hail Marys, I meditate for practice. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. Eight blacks left, death is around the corner. Seven misleading statements about my persona. Six headlights waving in my direction. Come on. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqua, that's fire hydrous and hazardous. Smoke alarms on the back of us, but mama don't cry for me. Ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me. Honestly guiding me, I can be more than I gotta be. Stole from me, lied to me, nation hypocrisy. Code on me, driving me wicked, my spirit inspired me like yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah, open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it forever reads.
Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose, yeah. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I break chains all by myself. Won't let my freedom ride in hell. Hey, I'ma keep on running, 'cause the winner don't quit on themselves.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zurück bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Eben im Interview haben wir gehört, wie wichtig es ist, in einer Demokratie aktiv zu bleiben und sie nicht als selbstverständlich hinzunehmen. Denn wie schnell eine Demokratie ins Wanken geraten kann, haben uns die ja eigentlich Vereinigten Staaten bei der letzten Präsidentschaftswahl gezeigt. Und zwar, als am 6. Januar 2021 ein wütender Mob Trump-Anhänger sich ihren Weg zum Kapitol freiprügeln und letztendlich das Kapitol stürmen. Die Doku Sturm auf das Kapitol, der Angriff auf die US-Demokratie vom SWR, zeigt erschreckende Bilder des Tages, an dem auch ein Krieg hätte ausbrechen können. Meine Doku-Empfehlung für euch. Das Bildmaterial der Geschehnisse ist wirklich beeindruckend und gleichzeitig auch ziemlich erschreckend. Der Film vermittelt, wie leicht eine solche Situation anzustacheln ist, wie Emotionen überkochen und was die Angst um die eigene Freiheit durch Verschwörungsgeschwätz selbst in einer vermeintlich gefestigten Demokratie anrichten kann. Die Doku findet ihr in der ARD-Mediathek oder auch auf YouTube.
Micro Europa.
Micro Europa.
Ja, das Stichwort der Pandemie ist diese Sendung schon einige Male im Zusammenhang mit der Demokratie gefallen. Ich habe Menschenrechtsaktivist Dr. Joachim Lerchenmüller im letzten Teil des Interviews nach weiteren Ereignissen gefragt, die ebenso Einfluss auf die menschenrechtliche Lage haben oder hatten.
Ja, jetzt haben wir eben schon über die Pandemie gesprochen, die die Auseinandersetzung der BürgerInnen mit der Demokratie beeinflusst hat. Welche prägnanten Einflüsse der letzten Jahrzehnte, würden Sie sagen, hatten ebenso Auswirkungen auf Menschenrechtsverletzungen? Ein gesellschaftliches Thema, was jetzt die Diskussion über die Menschenrechte wieder aufgebracht hat.
Ich würde verweisen wollen auf ein Ereignis und eine Entwicklung, die in den letzten 20 Jahren maßgeblich den menschenrechtlichen Diskurs und auch konkrete menschenrechtliche Problematiken befördert haben. Das eine ist 9/11, der Anschlag in den USA oder die Anschläge in den USA und die Reaktion der damaligen Bush-Administration auf diese Anschläge, Stichwort Patriot Act und die Einschränkung der Bürgerrechte, massive Ausweitung der Überwachung der gesamten US-amerikanischen Bevölkerung, durch auf elektronischem Wege, also Telefon mithören, abhören, soziale Medien kontrollieren, alles mithören, mitschneiden, darauf reagieren. Aber eben auch unter menschenrechtlicher Perspektive höchst verurteilenswerte Maßnahmen wie die Einrichtung von Guantanamo, das bewusste Anwenden von Foltermethoden, um Geständnisse oder Informationen zu erzwingen, die Verweigerung eines Gefangenenstatus in Guantanamo. Und das ist unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten eigentlich der GAU gewesen, dass das eben gerade von einer US-Administration ausging und dass sich alle anderen westlichen Verbündeten sich dieser Position im Wesentlichen aber eigentlich angeschlossen haben. Es gab keine Verurteilung von Guantanamo durch andere westliche Regierungen. Im Gegenteil, der Versuch von Obama, Guantanamo aufzulösen, wurde frustriert, unter anderem auch durch die damalige Bundesregierung mit ihrer Weigerung, ehemalige Gefangene aus Guantanamo dann in Deutschland aufzunehmen. Also da zeigte sich dann einfach eine Doppelbödigkeit und eine sehr problematische Haltung menschenrechtlichen Prinzipien gegenüber, die alle mit dem Aspekt und dem Argument nationale Sicherheit entschuldigt wurden. Und das macht es sehr schwierig. Das war diese eine Entscheidung, verbunden natürlich auch mit den Kriegen, die daraus resultierten, der Afghanistan-Krieg, der Irak-Krieg, das jahrzehntelange Engagement, militärische Engagement der westlichen Welt in diesen Staaten, was auch unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten sehr problematisch war. Ich verweise nur auf das Gefängnis im Irak, Abu Ghraib, mit den Folterpraktiken und menschenunwürdigen Handlungen, die das Wachpersonal dort durchgeführt hat. All das hat natürlich grundsätzlich die Achtung der Menschenrechte in der ganzen Welt diskreditiert. Und natürlich ein Stück weit auch diese Vorbildfunktion, die westlichen Gesellschaften und die westliche Zivilisation bis dahin vielleicht noch hatte in anderen Teilen der Welt. Aber seitdem wird klar, aus nicht westlicher Perspektive immer unter Verweis auf 9/11 und die Folgen, auf die Doppelbödigkeit des Westens verwiesen, wenn wir im Sinne von Menschenrechtsorganisationen oder eben auch westliche Regierungen das Thema Menschenrechte in den anderen Staaten der Welt ansprechen und thematisieren. Und dann kommt immer dieses Standardargument, das man eigentlich aus dem Kalten Krieg kannte, dann kümmere dich doch erstmal um die Menschenrechtsverletzungen in deinem eigenen Land. Ja, bevor du anfängst, anderen zu erklären, was sie falsch machen. Das wäre das Ereignis und die Entwicklung, die technologische Entwicklung, die eine große Menschenrechtsproblematik hat, ist ganz klar die Digitalisierung und die sozialen Netzwerke und deren Bedeutung für den globalen Diskurs. Und das ist sehr, sehr doppelbödig. Auf der einen Seite schaffen die sozialen Netzwerke eine Möglichkeit, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen in vielen Gesellschaften und Staaten der Welt, die eben unabhängig von regierungskontrollierter Presse oder Medien ist und von daher eben gerade für zivilgesellschaftliche Gruppen und Organisationen extrem wichtig ist, um überhaupt handlungsfähig zu werden und zu bleiben, indem sie eben auf diese sozialen Kanäle ausweichen. Aber was damit halt verbunden ist, ist eine immer stärkere Kontrolle und ein Datenabgriff durch die jeweiligen Regierungen. Und diese soziale und staatliche Kontrolle der Daten, die in diesen Netzwerken generiert werden, die sind unter Menschenrechtsgesichtspunkten höchst problematisch.
Dann wäre es ja eigentlich sinnvoll oder wäre es sinnvoll, dahingehend neue Gesetzesentwürfe zu formulieren?
Auf jeden Fall. Das wird kommen und kommt ja auch schon. Also das Europäische Parlament ist in der Hinsicht dankenswerterweise sehr rühriger als manches nationale Parlament, weil eben auch klar ist, dass man solche Fragen eigentlich im Idealfall eigentlich global lösen müsste. Das ist aus vielerlei Gründen, die einsichtig sind, nicht möglich, aber wenigstens auf europäischer Ebene kann man das lösen. Und das Europäische Parlament ist mittlerweile eben glücklicherweise in der Lage, da eine ganze Reihe von Gesetzgebungsprozessen anzustoßen und Regelungen durchzusetzen. Und da sind gerade mehrere Initiativen am Laufen und Gesetzesinitiativen und Gesetzespakete da, die zum Teil natürlich in sich auch wieder problematisch sind, weil die Frage ist, wie viel Daten werden dann eben wirklich von Regierungen gesammelt oder auch von dann jetzt auf europäischer Ebene gesammelt und wie werden die ausgewertet und wie lange sind die für wen verfügbar. Das ist alles sehr problematisch, aber genau dafür gibt es eben einen demokratischen Diskurs. Und das Europäische Parlament ist eben im Unterschied zum chinesischen Volkskongress ein demokratisch gewähltes Parlament, wo über solche Gesetzesinitiativen kontrovers diskutiert wird. Und dann muss man eine Einigung finden mit 27 anderen Mitgliedern und nationalen Regierungen. Und die EU-Kommission muss dann auch noch zustimmen. Das heißt, da vertraue ich eigentlich schon auf die Fähigkeit zum demokratischen Konsens, der die Menschenrechte und die Grundrechte der Bürger so weit schützt, wie das notwendig ist.
Okay, das wird aber dann demnach noch eine Weile dauern.
Ja, also ich glaube, bis wir da datenschutzrechtliche Grundlagen haben und Gesetzesgrundlagen haben für die sozialen Netzwerke und eben auch, was die Rechte und Pflichten der Netzwerkbetreiber betrifft, weil um die geht es ja zentral eigentlich. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir da Lösungen haben, hinter denen zum Beispiel auch alle Menschenrechtsorganisationen sich versammeln können. Und es ist natürlich wie immer in der Demokratie ein Zielkonflikt zwischen an sich legitimen Interessen. Aber es ist eben die Aufgabe von Amnesty International und anderer Menschenrechtsorganisationen, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Demokratie zwar vom Kompromiss lebt, aber dass es eben Bereiche, inhaltliche Bereiche gibt, materielle Gesetzesbereiche gibt, die nicht kompromissfähig sind und die einfach kompromisslos gelten müssen. Und dazu gehört eben die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Europäische Menschenrechtskonvention.
Ja, okay. Herr Leichenmüller, wir nähern uns dem Ende dieses Interviews. Noch eine Frage zum Abschluss. Wenn sich denn jetzt jemand von den HörerInnen angesprochen fühlt und aktiv werden möchte und sich bei Amnesty engagieren möchte, was gibt es für Möglichkeiten?
Also die Möglichkeiten sind eigentlich ganz niederschwellig. Das Einfachste ist, einfach zu einem unserer regelmäßigen Ortsgruppentreffen zu kommen, sei es die Amnesty-Hochschulgruppe, sei es die Anklagenredaktionsgruppe. Wann wir uns treffen und wo wir uns treffen, das findet man ganz einfach im Netz. Wir treffen uns alle paar Wochen im Regelfall Dienstagabends in der Wilhelmstraße 102. Dort ist das Tübinger Amnesty Ortsgruppenbüro. Ansonsten sind wir auch im Stadtbild immer wieder aktiv. Wir hatten jetzt 2 Tage beim RACT Festival einen Informationsstand. Es gibt die Raif Badawi Mahnwache nach wie vor. Und zwar so lange, bis er tatsächlich auch das Recht in Anspruch nehmen kann, sein eigenes Land zu verlassen. Auch das ein Grundrecht, ein Menschenrecht. Und auch dort kann man einfach Amnesty-Mitglieder, die Teil der Raif Badawi-Mahnwache sind, ansprechen oder eben bei anderen Gelegenheiten, wo Amnesty im Stadtbild präsent ist.
Wunderbar. Dr. Joachim Lerchenmüller von der Amnesty-Ortsgruppe Tübingen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und ja, bleiben Sie so aktiv und engagiert und vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Ja, Wiedersehen. Ich danke ganz herzlich für die Einladung im Namen von Amnesty International. Für uns ist es immer prima, wenn wir eine Gelegenheit haben, uns und unsere Arbeit präsentieren zu können. Ihnen auch alles Gute.
Willkommen zurück im Radio Mikro Europa Studio in Tübingen. Unsere Sendung geht jetzt langsam zu Ende. An den Reglern saß Robin Nabor, Redaktion Ulrich Hegele. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Unibibliothek. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei auf www.mikro-europa.de.
Vielen Dank fürs Zuhören. Vom Mikrofon verabschiedet sich Pia Eschenbach. Tschüss und bis bald.
Attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all.
People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Change. New days are strange. Is the world insane? If love and peace are so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. Where's the love, y'all? Come on.
I don't know.
Where's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
Where's the love, y'all?
People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us.
That's all we got.
One world, one world.
And something's wrong with it.
Yeah.
Something's wrong with it.
Yeah.
Something's wrong with the world. Yeah, we only got one.